herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Fabian, kommt dir das bekannt vor?
Bei mir war es heute Morgen, als ich in der Tagesschau war, am 9. Bin heute von der Frankfurter Börse gesendet worden, live. Und sitze hier auch noch gerade in Frankfurt im Hotelzimmer mit meinem mobilen Podcast-Setup und werde dich heute so ein bisschen zuschwallen, Christian. Mein Follower von mir hat geschrieben, letzte Sendung da hier vom Podcast habe ich nicht so viel erzählt. Deswegen stell dich schon mal drauf ein, dass ich dich heute beim Thema Steuererklärungsfrist überlabern werde.
Das ist mir recht, du hast einiges nachzuholen. Aber ich muss es jetzt mal wissen, wie ist das so bei der Tagesschau zu sein? Ich habe erstens kein Espresso gesehen, da war ich schon mal enttäuscht.
Ja, ich aber auch. Ja, also erstmal musst du die Frankfurter Börse reinkommen. Ja, also da musst du durch die Sicherheitskontrolle wie beim Flughafen. Es ist auch, also ich will jetzt hier nicht irgendwie das Sicherheitskonzept von der Frankfurter Börse anzweifeln, aber man geht durch die Sicherheitsschleuse und dann geht man nochmal raus und dann geht man rein. Also ich weiß nicht, ob das Konzept so durchdacht ist, aber gut, und dann wird man da abgeholt und dann ist ja die Tagesschau, hat da gleich unten so den besten Platz und dann wartet man dann eben, bis man dann aufgerufen wird und dann geht's zack, zack und der Stefan Wolf, der das da moderiert hat, also ein absoluter Vollprofi, macht es auch schon Jahrzehnte. Mhm. Ja, also hat es wirklich souverän, irgendwie ohne Teleprompter, hat eine halbe Stunde da wegmoderiert.
Mhm. Habt ihr eine halbe Stunde gesprochen?
Ja, also die Sendung ging eine halbe Stunde und wir haben, glaube ich, so 5, 6, 7 Minuten sowas über die Steuererklärungsfrist gesprochen.
Mhm. Und da war nichts zu machen, dass du während des Interviews noch deinen Espresso trinken kannst, oder?
Nee, also ich war ja vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal an der Frankfurter Börse bei Inside Wirtschaft. Und das ist ja privat, sei mal finanziert, da ist es ganz entspannt gewesen. Da wurde dann Espresso auch hingestellt. Ich habe mal fürs ZDF was gemacht und da war es dann so, dass ich halt ja logischerweise mein Espresso in der Hand hatte und dann muss ich doch mal neu aufnehmen, weil die gesagt haben, okay, ich habe ja auch eine Kaffeemarke, das ist irgendwie versteckte Werbung. Mhm. Und ich dachte so, okay, das war weder meine Espresso-Tasse noch ehrlicherweise ein Espresso, war da drin, weil ich gerade unterwegs war von mir. Aber da sind die sehr restriktiv, deswegen wird man mich wahrscheinlich bei den Öffentlich-Rechtlich nicht mit Espresso-Tasse sehen, aber ich habe davor schon 2 getrunken gehabt, deswegen war es nicht so schlimm.
Und so die Stimmung an der Börse, ist das, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war noch nie an irgendeinem Börsengebäude oder geschweige denn in einer Börse. Ja, man kennt das ja so irgendwie manchmal noch aus Filmaufnahmen, da wird dann eine Glocke geläutet und so, aber das ist ja wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr der Fall, oder?
Passiert doch,
da überhaupt
doch.
Noch was? Sitzen da noch Leute, ja?
Doch. Also heute Morgen war es lustig, war die Bank of China hat ein neues Finanzprodukt gelauncht und da erzähle ich glaube keine Internas. Also man kann sich da als Bank, ja, als Emittent von einem Finanzprodukt einkaufen, dass man da die Glocke läuten darf. Und dann war es ganz lustig, weil der Herr Wolf hat dann auch zu mir gesagt, also Sie kommen ein bisschen später am Ende der Sendung dran, aber seien Sie froh, weil hier wird erstmal ordentlich nochmal die Glocke geläutet, da wird es hier laut. Und ich habe gedacht, was meint er denn? Bis dann die Sendung anfing und ich so auf meinen Einsatz gewartet habe und auf einmal hier wirklich viele Chinesen da das Finanzprodukt gefeiert haben. Mhm. Ja, also das war ganz spannend, das mal so anzuschauen.
Mhm. Das wurde dann sozusagen gelistet das erste Mal und damit begleitend die Glocke geläutet.
Genau.
War der Eröffnungskurs, so wie Sie es vorgestellt haben, war wahrscheinlich Jubel, oder?
Das weiß ich nicht. Also Jubel war auf jeden Fall und das war dann ganz interessant. Dann standen halt da, glaube ich, von der Bank of China Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da oben und haben dann ein Säckchen geschlürft, während der Steuerfabi auf seinen TV-Live-Einsatz bei der Tagesschau da gewartet hat.
Ja, okay. Und die Technik hat auch funktioniert.
Das ist auch, also da muss ich ja vorstellen, ja, wenn ich so meine Produktionssachen hier sehe, also ich nehme ja auch oft mit Smartphone auf, ja, also gerade diesen Podcast, weißt du, mit so einem irgendwie 3-Euro-Adapter, wo ich immer hoffe, dass er hält, ja, also und dann sind es ja riesen Kameras, es waren so 2 riesige Kameras, die da auch, ich glaube sogar einen Motor drin haben, dass man die halt unproblematisch da übers Börsenpaket schieben kann Und also dann ging auf einmal das Licht aus. Ja, dann habe ich so, also während ich die Antwort gegeben habe über die Kapitaleinkünfte, ging dann auf einmal das Licht aus. Ich meine, es war trotzdem noch genug Beleuchtung da.
Wenn du an der Börse über Kapitaleinkünfte sprichst, geht das Licht aus.
Aber dafür anderen ein Licht an.
Achso, okay. Wenn das kein Omen ist, ja.
Das fand ich dann schon interessant, wie mit wenig Budget man eigentlich hier so die Social-Media-Kanäle betreiben kann oder auch YouTube oder was auch immer. Und mit vergleichsweise viel Budget wahrscheinlich da an Personalkosten, Technikkosten etc. dann die Tagesschau agiert, dann ging das Licht aus. Aber der Herr Wolf und ich haben uns nicht beirren lassen und haben da einfach weitergesprochen.
Mhm. Könnte man sicherlich auch kritisieren, so Stichwort GEZ und so, aber dadurch, dass du ja gerade eingeladen warst, wäre es wahrscheinlich vermessen, sich darüber jetzt aufzuregen.
Ja, also was ich dann auch interessant fand, das wurde mir dann auch erzählt, dass die AAD-Mitarbeiter sich selber irgendwie schminken müssen oder Mitarbeiterin. Die haben jetzt da kein Team. Ja, das fand ich schon ganz interessant. Ich weiß nicht, ob da bewusst gespart wird. Da habe ich mir dann auch gedacht, okay, ja, muss man vielleicht nochmal so einen Maskenbildner oder sowas einstellen. Aber das hat mich schon gewundert. Also es war trotz dessen, dass es für die ARD war, ich kenne es ja wirklich außer bei kleineren Formaten, dass man dann nochmal in die Maske geht. Das gab es komplett gar nicht. Also man ist da wirklich sich hingesetzt und dann ging es irgendwie los. Ja. Und da war weder was mit Abhudern noch mit großem Briefing oder so. Also von dem her haben sie da die Kosten, glaube ich, relativ gering gehalten. Müssen, glaube ich, nur mal die Lampe wechseln. Vielleicht ist es auch der aktuelle Sparkurs, obwohl sie vielleicht nicht so sparen müssen. Ja.
Tja, da spart man dann an der falschen Stelle, ja.
Naja, da geht das Licht aus beim Steuerfall. Kann man sich ja nachschauen. Also ich habe es auch bei LinkedIn gepostet und in der Instagram-Story, das habe ich auch als Highlight markiert, dass man das auch nochmal nachschauen kann. Da kann man sich die 30-minütige Sendung nochmal nachschauen oder man hört den Podcast an, weil heute soll es ja um dasselbe Thema gehen. Da kann man sich das auch sparen und kann diesen Podcast anhören, gerne hier natürlich folgen, liken, ja, und so weiter und so fort. Es soll ja heute um die Steuererklärungsfrist gehen und wer überhaupt abgeben muss, ob man abgeben sollte, etc. pp. Ja.
Ja, das ist passt ja auch ganz gut. Also ohne jetzt vorwegzugreifen, am 2. September ist es ja soweit, dass die Frist endet für alle, die
abgeben müssen. An meinem Geburtstag, ja.
Ach, auch noch. Oh, okay.
Ja, ja, das ist an meinem Geburtstag. Bei LinkedIn hat jemand geschrieben irgendwie, es liegt ja daran, dass es ein Sonntag ist, also ein Wochenende dann.
Genau.
Und oder ein Samstag ist es, glaube ich.
Also eigentlich ist der 31.8., ne, und der fällt auf den Samstag.
Genau. Und dann habe ich kommentiert, oder es ist, weil mein Geburtstag ist. Aber der offizielle Grund ist schon, dass es auf ein Wochenende fällt. Da hat man bis zum 2. September dieses Jahr Zeit. Ist auch nochmal aufgrund der Corona-Pandemie immer noch verlängert. Mhm. Normalerweise ist es ja der 31. Juli und jetzt ist es der 2. September, konnte ich mir relativ gut merken durch den Geburtstag. Aber erstmal vielleicht Entwarnung, Millionen Deutsche müssen gar keine Steuerpflicht, keine Steuererklärung abgeben, wenn sie nur irgendwie steuerpflichtige Einkünfte aus ihrem Job und ein paar Kapitaleinkünfte haben.
Ja, lass uns das vielleicht mal durchgehen. Wer muss eigentlich eine Steuererklärung abgeben, damit wir hier nicht irgendwie, letztens wurde ich auch beschimpft als Steuerschwurbler, ja, um hier nicht sozusagen irgendwas in den Raum zu werfen, was dann vielleicht manche falsch verstehen. Also wer muss eine Steuererklärung abgeben, Fabian? Wenn man angestellt ist, du hast gerade gesagt, und man nur einen Job hat, dann muss schon noch einiges dazukommen, dass man überhaupt mal verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben.
Ich glaube, der Hauptfall, das habe ich heute auch im Interview gesagt, ist, wenn man verheiratet ist, beide Partner arbeiten und man die Steuerklassenkombination 3 und 5 hat oder 4 mit Faktor. Wenn man jetzt andere Einkünfte hat, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, also Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld von mehr als 410 Euro im Jahr 2023 oder die Steuerklasse 6 hat, man hat einen Zweitjob. Wenn man jetzt nur einen Minijob hat daneben und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin hat die Pauschalversteuerung übernommen, dann muss man keine Steuererklärung abgeben. Oder wenn man irgendein Lohnsteuerabzugsmerkmal, einen Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte hat, zum Beispiel den Lohnsteuerermäßigungsantrag genehmigt bekommen hat, muss man auch abgeben, ja, genauso wie jetzt, wenn man jetzt eine Ehe auflöst, ja, und vielleicht auch, wenn man ja beschränkt steuerpflichtig ist. Das sind so, würde ich mal sagen, die häufigsten Gründe. Fällt dir noch was ein, Christian?
Nee, genau, aber ich würde gerne auf die häufigen Gründe natürlich nochmal eingehen. Mhm. Oder ein wichtiger Aspekt sind natürlich die Nebeneinkünfte. Ja, also wenn man beispielsweise noch nebenbei selbstständig ist oder vielleicht auch so steuerfreie Einkünfte bezogen hat, die sogenannten Progressionseinkünfte, also beispielsweise Kurzarbeitergeld, Elterngeld, dann ist man ja auf jeden Fall verpflichtet. Lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz bleiben. Und da gibt es ja die Grenze von mehr als 410 Euro. Das heißt ja, bis dahin ist es ja okay. Ja? Also wenn man jetzt eben ein bisschen Krankengeld bekommen hat, ein bisschen gut, Arbeitslosengeld, so wenig kriegt man glaube ich nicht, wenn das ist ja immer ein voller Monat. Ja, aber nebenbei ein bisschen was macht und daraus eben nicht viele Gewinne erzielt und man unter dieser Grenze bleibt, dann muss man gar nicht unbedingt eine Steuererklärung abgeben. Aber die Grenze 410 Euro ist schon relativ knapp, oder? Was denkst du? Die wurde ja auch ewig nicht erhöht.
Ja.
Habe ich mich auch gefragt, so, warum ist die eigentlich nicht auf 538 Euro mit angestiegen, wie bei den Minijobs? Hätte man vielleicht ja machen können, oder?
Ja, also das ist ja generell ein Problem, dass diese Grenzen halt so unstrukturiert angehoben werden. Also das hat man aus meiner Sicht, das habe ich ja schon mal beim Bundesfinanzminister vorgeschlagen, dass man wirklich diese Freibeträge nimmt, Freigrenzen und dann automatisiert, indexiert anpasst oder zumindest regelmäßig anpasst. Ich weiß auch 2023 für die Steuererklärung auch relevant, wurde der Ausbildungsfreibetrag angepasst und davor wurde über 40 Jahre nicht angepasst, wurde einfach vergessen und das ist natürlich Wahnsinn, ja, dass dann zum Teil da über die Inflation das eigentlich doppelt oder dreifach so hoch sein müsste und halt über Jahre, zum Teil Jahrzehnte eben gleich bleibt. Und selbst wenn man den jetzt aufs Doppelte machen würde, also 820 Euro, das würde jetzt den Kohl auch nicht fett machen. Im Gegenteil, wird wahrscheinlich noch mehr sparen, dass eben weniger dann die Steuererklärung abgeben müssten. Aber ja, es ist ja auch so, dass manche ganz überrascht sind, wenn sie dann abgeben müssen und vielleicht sogar was zurückbekommen. Also von dem her kann es auch was Positives haben.
Mhm. Aber eine wichtige Frage, die ja dann doch manchmal immer noch kommt, ist, wenn ich jetzt angestellt bin und einmal meine Steuererklärung mache, muss ich die ja immer wieder machen?
Ja, nein. Also das ist, glaube ich, einer der größten Mythen. Also wenn ich jetzt in einem Jahr verpflichtet bin und die Steuererklärung abgeben muss, dann muss ich nicht automatisch im Folgejahr wieder abgeben. Wenn der Grund natürlich noch da ist, was weiß ich, man hat wieder irgendwie 410 Euro oder mehr Kurzarbeitergeld bezogen. Okay, wenn ich jetzt jedes Mal irgendwie 500 Euro Kurzarbeitergeld bekomme, dann muss ich halt jedes Jahr abgeben. Mhm. Was schon sein kann, was manchmal auch passiert, ist, dass der Grund weggefallen ist, aber das Finanzamt das irgendwie noch nicht so richtig im System hat und dann nochmal erinnert. Aber da hilft auch mal beim Finanzamt anzurufen und zu sagen, hey, ihr habt mich jetzt hier erinnert, die Steuererklärung abzugeben, aber ich muss gar nicht abgeben. Das kann schon mal passieren, ist vielleicht auch der Grund, warum der Mythos immer noch Bestand hat. Da glaubt manche halt einmal abgegeben haben und dann beim zweiten Mal erinnert worden sind, weil irgendwas halt intern beim Finanzamt nicht richtig geschlüsselt wurde. Aber im Regelfall, wenn ich halt nicht abgeben muss, ja, dann muss ich nicht abgeben. Ja, und selbst wenn das Finanzamt einen auffordert, kann man mal drüber mit dem Finanzamt sprechen, dass es vielleicht ein Fehler von Seiten des Finanzamts war.
Ja, also haben wir das wichtige Thema. Dann hast du ja nochmal, ich wiederhole es einfach nochmal, weil ich glaube, das ist vielleicht ganz gut, wenn man es einfach nochmal wiederholen, wenn man mehrere Jobs hatte, ja, von verschiedenen Arbeitgebern Geld bezogen hat, weil man einfach nicht sicher sein kann, dass das mit dem Lohnsteuerabzug dann alles richtig lief, dann ist man verpflichtet, ja auch eine Steuererklärung abzugeben.
Absolut, ja.
Der Minijob bleibt halt außen vor, ne? Hat es ja auch gesagt, kann man wirklich auch nochmal den Fokus drauf legen, wenn man jetzt quasi noch nebenbei einen Minijob hat, wo man brutto gleich netto das Geld bekommt, das scheint sich ja bei vielen so als tolle Möglichkeit zu zeigen, irgendwo nur noch Teilzeit zu arbeiten und lieber noch einen Minijob nebenbei zu haben, um dann die Abgaben sich dazu sparen, weil es einfach so uninteressant ist, die mit den vielen Abgaben irgendwo Vollzeit arbeiten zu gehen. Also habe ich tatsächlich auch schon hier und da erlebt, dass Bewerber das auch zu mir gesagt haben, dass sie auf jeden Fall den Minijob an der Tankstelle behalten wollen, weil das ja so lukrativ ist ohne Abgaben, anstatt irgendwo Vollzeit arbeiten zu gehen. Also völlig verrückt eigentlich. Hm. Und aber da ist es eben tatsächlich so, wenn der Minijob pauschal besteuert ist, was in der Regel der Fall ist, muss man keine Abgaben zahlen und gleichzeitig muss man den überhaupt nicht in der Steuererklärung angeben. Ne? Also das wäre jetzt kein Grund, für die Steuererklärung verpflichtet zu sein. Aber wenn man natürlich zwei ganz normale Jobs nebenher hat, dann schon.
Genau. Ja, und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die abgeben müssen, weil sie andere Einkünfte haben.
Ja.
Also nicht Einkünfte aus dem Job. Da gibt es eine ganze Reihe an Auslösern. Ich glaube, der Standardfall sind Gewerbetreibende, ja, oder Freiberufler, die eben nebenher noch was machen.
Ja, genau. Da sieht es ja dann ganz anders aus. Die sind ja aufgrund der selbstständigen Tätigkeit verpflichtet, dann gegebenenfalls sogar eine Bilanz zu erstellen. Und da sind ja ganz weitreichende Steuererklärungspflichten gegeben, Umsatzsteuererklärung, gegebenenfalls Gewerbesteuererklärung. Ne? Aber spannend ist es natürlich dann bei Kapitalanlegern, Vermietern oder auch Rentnern. Wie sieht es da aus? So ein Rentner zum Beispiel, da gibt es ja auch immer wieder so das Thema, dass da jetzt immer die Omis und Opis die Aufforderung kriegen und dann ihre Enkel anschreiben und sagen, was muss ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich hier einen Brief vom Finanzamt bekommen. Warum ist das denn so?
Naja, wenn der steuerpflichtige Teil der Rente, ja, dann den Grundfreibetrag übersteigt, ja, dann muss man auch eine Steuererklärung abgeben. Also eine nachgelagerte Besteuerung. Man kann die Rentenbeiträge absetzen. Dafür, wenn man in Rente kommt, muss man es dann eben versteuern. Ist im meisten, also im häufigsten Fall dann so, dass es sich rechnet für die Rentner, Rentnerin. Andererseits, wenn man natürlich in Rente ist, dann weiß man nicht, wie der Vorteil vor 10 Jahren mal war und ärgert sich vielleicht, dass man eine Steuererklärung abgeben muss. Jetzt könnte man schnippisch sagen, die meisten Rentner, Rentnerinnen haben so geringe Renten, dass man nicht abgeben muss. Aber andererseits, die Renten wurden jetzt auch wieder erhöht und da kann schon passieren, dass man eine Steuererklärung abgeben muss. Also Rentner sind nicht automatisch raus.
Ja, und da wäre natürlich cool, wenn das irgendwann mal so wäre, dass das bei den Rentnern eigentlich direkt von der Rente abgezogen wird, dass es da so einen Lohnsteuerabzug gibt. Ich glaube, wird immer wieder, also haben wir auch schon mehrfach angesprochen, als wichtiges Bürokratie-Erleichterungsziel irgendwie genannt, ja, dass man die Rentner hiervon befreit und einfach sagt, hey, wir ziehen euch die Lohnsteuer schon von der Rente ab und behalten die irgendwie ein über die Rentenversicherung zum Beispiel und dann wird man gegebenenfalls verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, wenn man ja vielleicht mehrere Renten hat oder dann noch Vermietungseinkünfte hat oder wie auch immer, aber das ist einfach der Grundfall, ja, irgendwie des Rentners, der eben nur seine Rente aus der deutschen Rentenversicherung bezieht, vielleicht noch eine Witwenrente oder irgendwas und das ist doch eigentlich Quatsch, dass die eine Steuererklärung erstellen müssen, gerade weil ja eigentlich der Staat alle Daten hat.
Absolut.
Aber gut, so ist es halt noch nicht. Noch muss da die Erklärung abgegeben werden.
Ja, klar. Und dann, wenn man natürlich vermietet, dann muss man auch eine Steuererklärung abgeben. Es gab ja mal einen Gesetzesentwurf, dass Einnahmen bis 1.000 Euro ja, nicht dazu führen, dass man abgeben muss. Ja. Andererseits war das der Plan und ist nicht umgesetzt. Also man muss weiterhin natürlich auch bis 1.000 Euro dann Einnahmen abgeben. Und wenn man halt eine Wohnung oder sogar ein Haus vermietet, dann ist man verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben.
Und Kapitalanleger, die haben es eigentlich ganz gut, oder? Also in Anführungsstrichen kann man jetzt von vielen Perspektiven betrachten, aber zumindest wenn es darum geht, ob sie eine Steuererklärung abgeben müssen oder nicht, kann man vielleicht sagen, die haben es gut, oder? Wie würdest du das einordnen?
Ja, also sie können ja einen Freistellungsauftrag abgeben bis 1.000 Euro. Da fehlt auch noch mal, wenn man jetzt kurz vor knapp noch die Steuererklärung macht, 2023 wurde er erhöht von 801 auf dann 1.000 Euro, bei E-Leuten 2.000 Euro. Wenn man jetzt noch bei der Bank 2023 den alten Freistellungsauftrag von damals noch 801 Euro hinterlegt gehabt hat, dann sollte man unbedingt die Anlagekap der Steuererklärung abgeben, wenn einem zu viel Steuern abgezogen worden ist. Also ganz, ganz wichtiger Tipp. Sonst muss man nicht unbedingt eine Steuererklärung machen. Ja, vielleicht hat der Freistellungsauftrag diese 1.000 Euro ausgereicht in dem Jahr und dann wurde auch keine Steuer, die sogenannte Abgeltungssteuer, abgeführt von den Banken. Und das ist eigentlich ganz gut. Außerdem gibt es natürlich einen niedrigen Steuersatz. Ja, 25% Kapitalertragsteuer plus Soli, insgesamt dann 26,375% Steuern. Das ist ein bisschen dankbarer als der Spitzensteuersatz bei den nicht selbstständigen Einkünften. Aber wenn man auch einen Steuersatz von unter 25% hat, macht es Sinn, eine Steuererklärung abzugeben und dann oben bei der Anlage CAP die günstiger Prüfung, das Kreuzchen, zu setzen, dann bekommt man die zu viel gezahlten Steuern auch wieder zurück.
Ja, eigentlich ganz gut mit dem Steuersatz, ne? Mal sehen, wie lange das noch bleibt. Haben ja auch schon viele, ich glaube, Olaf Scholz als Finanzminister, selbst Wolfgang Schäuble hat es damals ja schon angedeutet, dass man das ja vielleicht mal hinterfragen könnte, ob das langfristig noch so fair ist, dass die Kapitalanleger nur 25%, also mit Soli 26,375% zahlen, wohingegen der hart Arbeitende natürlich 42 oder sogar 45% zahlt. Da ist was dran an der Meinung, zumindest wenn man jetzt zum Beispiel Zinseinkünfte betrachtet. Ne? Wenn man jetzt Dividenden oder so sieht, da muss man ja immer noch dran denken, dass die auf Ebene der Gesellschaft vorher ja alle schon mal besteuert wurden. Hm. Also ja, komplexes Thema.
Naja, absolut. Aber ist ja gut, wenn mehr an den Kapitalmarkt kommt. Ich habe heute auch gelernt, dass sich da in den letzten 10 Jahren ordentlich was getan hat. Etwa 20% sind jetzt am Kapitalmarkt in Deutschland investiert. Das waren vor 10 Jahren auch viel weniger. Also von dem her sollte man vielleicht, wie man es immer so schön sagt, breit gestreut, nie bereut investieren.
Das sind ja hier gute Sprüche, den habe ich ja noch nie gehört.
Ja, ja, das siehst du mal.
Sehr gut.
Ja, da kannst du noch was, da kannst du noch was.
Da kommst du ja frisch von der Börse und bringst gleich noch ein paar Weisheiten mit.
Ja, ja, nicht alle Eier in einen Korb legen, sagt man auch so schön. Ja.
Breit gestreut, nie bereut. Das werde ich mir merken, ja.
Sell in May, go away and come back in September, oder wie heißt es? Aber jetzt haben wir die Floskeln, lassen wir mal beiseite.
Fabian, warum lässt mich denn die Frist am 2. September 2024 kalt? Warum bleibe ich da ganz entspannt und denke an dem Tag nur an deinen Geburtstag statt an die Abgabefrist? Genau.
Ja, weil du ja vermutlich durch dich selber steuerlich beraten bist, dann ist die Frist am 2. Juni 2025. Dasselbe gilt übrigens auch, wenn man Lohnsteuerhilfeverein hat, dann ist die Frist auch beim 2. Juni 2025. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Also auch wenn man abgeben muss, muss man es nicht am 2. September machen. Kann man natürlich jetzt noch machen. Genauso wie einen Antrag auf Fristverlängerung stellen. Andererseits muss man sagen, da braucht man schon gute Gründe. Also es ist einfacher, sich einen Steuerberater, eine Steuerberaterin zu nehmen, weil beim Antrag auf Fristverlängerung kann man jetzt nicht sagen, ja gut, ich bin jetzt ein bisschen spät dran, habe irgendwie noch Netflix geguckt. Da braucht man schon gute Gründe. Ja, muss es begründen, beispielsweise einen Krankenhausaufenthalt. Man kann nicht sagen, ja, habe jetzt keinen Bock da, das zum 2. September abzugeben. Aber lass uns mal kurz bei den Einkünften bleiben, weil viele haben natürlich auch noch neben Aktien, wo man schon schön dabei war, auch noch Einkünfte aus Kryptowährungen.
Stimmt, ja.
Vor allem, ich glaube, manche geben es jetzt auch verstärkter an, nachdem Bitcoin.de so in der Finanzverwaltung die ganzen Datensätze gemeldet hat. Habe ich auch schon ein Schreiben von den Followern zugeschickt bekommen, ja. Wie da bei Bitcoin.de dann irgendwelche Trades aufgetaucht sind. Bei Krypto ist es eigentlich auch relativ entspannt, fast noch entspannter als bei den Aktien. Warum? Wenn man die Kryptowährung, beispielsweise in Bitcoin, über ein Jahr gehalten hat und dann verkauft hat, ja, ist es steuerfrei. Kritisch wird es nur, wenn man es innerhalb von einem Jahr verkauft. Und da, muss ich gerade mal überlegen, war die Freigrenze 2023 noch bei 600 Euro, mittlerweile ist sie bei 1000 Euro. Christian, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, das müsste stimmen. So, und wenn man da eben innerhalb von einem Jahr das gehandelt hat, dann muss man die Kursgewinne dann dementsprechend versteuern. Und Vorsicht, wenn man über die Freigrenze kommt, dann alles. Also nicht wie bei den Aktien, dass man irgendwie 1000 Euro einen Freibetrag hat und dann nur den nächsten Euro versteuern muss. Wenn man jetzt bei Krypto irgendwie 1100 Euro Gewinn hat, dann muss man die kompletten 1100 Euro dann auch in der Steuererklärung angeben und dann auch mit dem persönlichen Steuersatz versteuern. Das ist auch ein Unterschied von den Kryptos zu den Kapitaleinkünften.
Ja, genau. Also das mit diesen Bitcoin.de, da hatte ich tatsächlich auch den einen oder anderen Fall. Also da sind die natürlich wirklich hinterher, die Finanzverwaltung, zu Recht auch. Wenn man da eben Transaktionen hatte in größerem Umfang, dass da eben tatsächlich nachgefragt wird. Und man ist natürlich gut beraten, das im Zweifel freiwillig aufzudecken, nachzuerklären, wenn man da eben bisher versäumt hat, das dem Finanzamt zu erklären, dass man Kryptowährungen getradet hat innerhalb von einem Jahr und damit gegebenenfalls Gewinne erzielt hat, die dann eigentlich steuerpflichtig gewesen wären.
Absolut, ja.
Okay, Fabian, jetzt hören uns hier ja vielleicht welche zu, die sagen, oh, jetzt ist es hier kurz vor dem 2. September oder der 2. September ist schon längst verstrichen. Jetzt bin ich natürlich zu spät dran oder vielleicht auch, ich habe einen Steuerberater beauftragt und der hat meine 22er-Erklärung noch nicht fertig oder wie auch immer. Ja, also man merkt auf jeden Fall, oh, die Frist ist verstrichen, jetzt habe ich das natürlich versäumt. Was hat man denn da zu befürchten oder was macht man da im besten Fall?
Ja, also die Frage ist, ob man, wie angesprochen, einen Antrag auf Fristverlängerung genehmigt bekommt. Das muss man schon gut begründen. Was sollte, wenn man jetzt merkt, okay, man ist spät dran, so schnell wie es irgendwie geht, abgeben, weil es gibt auch einen Verspätungszuschlag. Je eingetretenen Monat der Verspätung 0,25%, aber mindestens 25 Euro. Euro. Ja, also nur weil irgendwie die festgesetzte Einkommensteuer jetzt irgendwie geringer ist, mindestens 25 Euro pro Monat der Verspätung muss man zahlen, also bei 2 Monaten Verspätung dann 50 Euro. Mhm. Und was natürlich auch sein kann, wenn jetzt der Antrag auf Fristverlängerung nicht genehmigt wird, dass irgendwann auch mal das Finanzamt anklopft und ein Zwangsgeld androht. Das sind wenige 100 Euro meistens, aber im Extremfall kann das Finanzamt auch bis zu 25.000 Euro verlangen. Also da sollte man mal schauen, dass man das eben dann rechtzeitig abgibt. Man kann sogar in Haft kommen, ja, die Ersatzzwanghaft ist aber der absolute Ausnahmefall. Und was man auf jeden Fall vermeiden sollte, was ich in der Praxis, du wahrscheinlich auch, Christian, auch schon erlebt habe, wenn halt einer so spät dran ist, ja, dass dann das Finanzamt die Steuergrundlagen schätzt. Und das ist natürlich immer das Allerschlimmste. Weil dann wird man reich gerechnet und wenn man gar keine Steuererklärung abgibt, ja, beispielsweise, weil man es verschmitzt hat, weil man irgendwie selbstständig war, im Betrieb war und irgendwie, was weiß ich, alles Mögliche gemacht hat, das Jahr über, außer die Steuererklärung zu machen, dann gibt es eine Schätzung und die kann natürlich dann um einiges höher ausfallen wie die eigentliche Steuerbelastung.
Mhm. Allerdings, also das stimmt, das ist natürlich auch so, dass man im Zweifel ein bisschen mehr schätzen wird als das, was man erwartet. Aber in dem Moment weiß ja das Finanzamt noch gar nicht, was ist da tatsächlich passiert, gerade wenn man selbstständig war, ja. Also, und da ist natürlich auch so eine gewisse Gefahr. Da sehe ich auch manchmal Fälle, wo dann Steuerpflichtige, also oder Mandanten denken, ah, okay, jetzt wurde ich geschätzt, alles klar, dann haben die halt hier irgendwie ein bisschen was oben drauf gepackt, heftig ab und das wird sich ja damit erledigt sein. Das Problem ist aber, dass man natürlich, falls die Schätzung zu niedrig war, also erstens befreit die Schätzung einen nicht von der Abgabe der Steuererklärung, ja, das ist das Erste. Und erst recht nicht, wenn die Schätzung halt eigentlich niedriger war als das, was man tatsächlich verdient hat, dann bewegt man sich natürlich auch in einem strafrechtlichen Bereich. Also da gibt es tatsächlich Fälle, da sind dann einfach ein paar Jahre hintereinander keine Erklärung abgegeben worden. Die wurden geschätzt, gegebenenfalls viel zu niedrig vom Finanzamt, weil die natürlich keine Kenntnis davon hatten, dass eigentlich die Gewinne oder Einnahmen viel höher waren. Und dann muss man natürlich unbedingt aufpassen, weil natürlich früher oder später bei solchen Fällen, die immer geschätzt werden, gerade bei Selbstständigen oder Gewerbetreibenden, gibt es natürlich dann auch mal eine Betriebsprüfung, wo das Ganze dann aufgearbeitet wird. Oder das Finanzamt holt sich die Kontostände von der BaFin, ist ja auch kein Problem. Oder wenn ein Strafverfahren eröffnet wird, werden auch die Kontotransaktionen gegebenenfalls angefordert. Ja, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass das möglich ist. Und dann wird halt aufgearbeitet, wie hoch die Steuer tatsächlich war. Und begleitend mit einem Strafverfahren ist man dann relativ schnell vor einem großen Problem, weil man eben da nichts gemacht hat und gegenüber der Schätzung nicht eingewandt hat, hey, das ist zwar schön, dass ihr mich jetzt geschätzt habt, die ist aber zu niedrig, ich habe eigentlich viel mehr. Und die Steuer möchte ich euch jetzt noch nachentrichten. Also davon ist man dann nicht befreit. Insofern ist auch eine große Gefahr, wenn die Schätzung zu niedrig ist, ja?
Ja, absolut. Aber jetzt wollen wir mal nicht den Leuten Angst machen. Ja, gebt einfach rechtzeitig eure Steuererklärung ab. Ja, und vielleicht auch mal einen Appell stellen, weil viele Millionen Menschen in Deutschland müssen ja gar keine Einkommensteuererklärung abgeben. Aber es kann sich trotzdem lohne, Christian, eine Steuererklärung abzugeben. Im Schnitt bekommt man 1.063 Euro zurück. Ja, 14,9 Millionen Menschen, die eine Steuererklärung abgeben, ja, haben laut Statistischem Bundesamt im Schnitt 1.063 Euro zurückgekriegt, also beziehungsweise 12,9 Millionen davon. Also der Großteil, der freiwillig abgibt, kriegt auch eine Steuerrückerstattung, die meisten so zwischen 100 und 1.000 Euro, also 57% davon. Also der Großteil ist jetzt nicht über 1.000 Euro im Durchschnitt, aber es gibt tatsächlich auch 2% der Fälle, wo die Rückerstattung mehr als 2% betragen haben. Und lass uns nochmal da kurz drüber gehen, für wen lohnt sich denn vielleicht eine Steuererklärung, wenn man freiwillig abgeben möchte?
Tja, da ist natürlich die erste große Gruppe genannt, der Arbeitnehmer. Ja, die können natürlich alles, was mit ihrem Beruf und den Einkünften, die sie erzielen, eben als Arbeitnehmer und die Kosten, die sie getragen haben, um diese Arbeitnehmertätigkeit eben zu sichern oder auszuführen, die können sie natürlich als Werbungskosten geltend machen. Da sind zum Beispiel Reisekosten zu nennen, Fortbildungen, die Homeoffice-Pauschale und so weiter. Ja, da gibt es natürlich ganz vielfältige Positionen, die man da zum Absatz bringen kann. Aber es gibt eben diesen Pauschbetrag, den man erstmal übersteigen muss. Da muss man natürlich immer mal schauen, wenn man jetzt 100 Euro Kosten oder selbst 500 Euro Fahrtkosten hatte, das alleine reicht natürlich noch nicht, um eine Erstattung zu bekommen, sondern man muss erst über den Pauschbetrag kommen.
Ja, absolut. Ja, 1230 Euro, da muss man drüber kommen. Aber es gibt ja mittlerweile ganz gute Mittel und Wege, vielleicht auch für die Steuererklärung 2024 beispielsweise, kann man Laptops direkt absetzen, muss nicht mehr über Jahre abschreiben. Aber klar, man muss den Privatanteil auch rausrechnen. Wenn man jetzt ja, hohe Werbungskosten hat, beziehungsweise ja, lange Wege, dann kann es auch Sinn machen, eine Steuererklärung abzugeben. Was natürlich auch interessant ist, angesprochene Kapitalerträge, wenn man da noch den alten Sparerpauschbetrag hinterlegt hat, dann sollte man da auch eine Steuererklärung abgeben.
Oder gar keinen, ja, kann ja auch sein.
Oder gar keinen, genau. Also wenn man jetzt sich erwischt hat und sagt, ich habe gar keinen Freistellungsauftrag bei der Bank hinterlegt, dann sollte man auf jeden Fall die Anlage Cup machen und vielleicht auch wichtig, ja, man kann auch die vorausgefüllte Steuererklärung, den sogenannten Belegabruf, nutzen. Da kann man die Zahlen, die dem Finanzamt vorliegen, erstmal abfragen und dann trägt das Elster beispielsweise, wenn man es mit dem offiziellen Tool macht, das in die richtigen Felder ein. Hat zwei Vorteile: A, man weiß, was das Finanzamt weiß, und B, man muss es nicht extra eintragen, aber nicht alle Sachen werden eben gemeldet, beispielsweise Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen, die muss man selbst bezahlt haben, per Überweisung wohlgemerkt, nicht bar, und die Rechnung dann auch aufbewahren. Das ist vielleicht auch noch eine Sache, Christian, die Leute denken immer, oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir schreiben dann viele, ja gut, aber ich muss ja die Rechnung nicht aufbewahren, muss ich das nicht einreichen. Ja, man muss es nicht einreichen, aber aufbewahren muss ich es halt doch. Ja.
Ja. Ja, klar.
Also bei Handwerkerleistungen sind und bei haushaltsnahen Dienstleistungen sind jeweils 20% wirklich abzugsfähig. Das bedeutet, man kann sie absetzen, sondern es wird wirklich dann zurückgezahlt. Es gibt zwar einen Höchstbetrag bei Handwerkerleistungen von 1200 Euro pro Jahr, bei haushaltsnahen Dienstleistungen bei 4000 Euro. Aber wenn man jetzt wirklich glaubt, das ist utopisch, dass man 4000 Euro da zurückbekommt, dann bräuchte man 20.000 Euro haushaltsnahe Dienstleistungen, die man abgesetzt hat. Das ist wahrscheinlich die Ausnahme, aber das reduziert dann wirklich die Steuerbelastung. Also 20% nicht absetzen, sondern bekommt wirklich 20% des Eurobetrages wieder zurück. Und wenn man dann eben, was weiß ich, 1000 Euro insgesamt an haushaltsnahe Dienstleistungen dann per Überweisung gezahlt hat, dann bekommt man 200 Euro wieder zurück. Ist eigentlich eine gute Sache.
Da gab es ja letztens so eine vom Finanzministerium beauftragte Expertengruppe, die mal vorschlagen sollte, welche Steuern man denn optimieren sollte und welche man vielleicht auch, welche Steuererleichterungen man dafür streichen könnte. Und da kamen die auch zum Ergebnis, dass man diese Steuererleichterung hier für Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen, die du gerade vorgestellt hast, doch am besten streichen sollte, weil so richtig viel gegen Schwarzarbeit hilft sie nicht und kostet den Staat natürlich auch einiges, sodass man das vielleicht einsparen könnte zukünftig und dafür schauen sollte, dass man vielleicht das Arbeitseinkommen nicht so hoch belastet.
Absolut.
Aber nur so am Rande, um mal hier wieder unserem Anspruch gerecht zu werden, auch ein bisschen Vorschläge zu machen, die was verbessern können zukünftig.
Und es kann sogar sich auszahlen, wenn man eine Steuererklärung macht und noch gar keine Steuern gezahlt hat, Christian.
Oh, du sprichst bestimmt die Studenten an.
Genau, ja, zumindest die in der Zweitausbildung. Entweder wenn sie schon eine Erstausbildung, also eine mindestens 12-monatige Berufsausbildung mit Abschluss gemacht haben oder sich im Zweitstudium befinden. Das ist typischerweise dann das Masterstudium, weil da können sie keine Sonderausgaben, sogar Werbungskosten absetzen. Und da kann man sogar negativ Einkünfte erzielen und die mitnehmen. Und wenn man dann mal einen richtigen Job hat, nach dem Masterstudium beispielsweise, kann man das mit den Einkünften verrechnen, einen Verlustvortrag machen. Und dann rechnet es sich nicht gleich sofort, aber dann im Jahr des wirklichen Berufseinstiegs kann sich das dann durchaus auszahlen.
Aber das ist schon verrückt, dass man, also die Regelung ist, denke ich, okay und jetzt nicht irgendwie verwerflich, aber die sollte man auf jeden Fall gut kennen, dass wenn man ein teures Studium macht, teilweise können ja Studien oder Ausbildungsplätze sehr teuer sein, wenn man sie selbst bezahlt. Man kann dann zwar die Kosten absetzen, wie du es gerade erklärt hast, aber für den Fall, dass das deine Erstausbildung ist, eben nur verrechnen mit den anderen Einkünften, die man in diesem Jahr dann auch hatte, als Sonderausgaben eben. Ne? Und die kann man nicht mitnehmen in die Folgejahre. Also die fallen dann in dem Jahr an, wo man tatsächlich diese Kosten hatte. Und entweder man hatte dann andere Einkünfte, sodass man diese Aufwendung nutzen kann und dadurch irgendeinen Vorteil hat, oder sie fallen halt weg. Und bei dem Zweitstudium oder der zweiten Ausbildung ist das natürlich anders. Da könntest du sagen, okay, ich habe schon eine erste Ausbildung, deswegen ist das hier meine zweite und die fällt dann in eine andere Kategorie, nämlich nicht mehr unter die Sonderausgaben, sondern zu den Werbungskosten dann eben. Und da kann man die ansammeln. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in deine zwei- oder dreijährige Pilotenausbildung machst, die dich dann 150.000 Euro kostet oder so, ich weiß nicht genau, wie teuer das ist, aber ich glaube, das ist schon eine ganze Stange, dann würde es zum Beispiel Sinn machen, eigentlich unbedingt vorher noch eine andere Ausbildung vorher zu machen, damit man dann diese Kosten für die teure Pilotenausbildung eben mitnehmen zu können für später, wenn man dann eben 3-4 Jahre später tatsächlich Pilot ist und dann da eben von der Luft oder sonst wem da ein hohes Gehalt bekommt, das dann noch gegenrechnen zu können, um dann eben in den ersten 2 Jahren fast keine Steuern zahlen zu müssen. Das wäre natürlich schlau, das so zu strukturieren, wenn man jetzt hohe Kosten für ein Studium hat.
Genau, ja, das Erststudium ist nicht absetzbar, wenn es die Erstausbildung ist, beziehungsweise als Sonderausgaben und da kann ich halt diese Verluste nicht in die Folgejahre mitnehmen, deswegen läuft es leider oft ins Leere. Aber ja, wenn man ein Zweitstudium hat, eine Zweitausbildung, dann sollte man auf jeden Fall schön die Belege sammeln und die Steuererklärung machen. Geht ja noch 4 Jahre rückwirkend, beim Verlustvortrag sogar 7 Jahre rückwirkend. Also da hat man einiges an Zeit, wenn man sich jetzt erwischt und denkt, ich habe eigentlich 2020 studiert. Also das ist noch, ist man noch rechtzeitig dran.
Ja, also das dürfen wir natürlich auch nicht unterschlagen, dass man für diese freiwillige Erklärung eben eigentlich 4 Jahre Zeit hat, ja. Also für 2023 könntest du dir dann rein theoretisch bis 2027 Zeit lassen.
Ja.
Macht vielleicht auch Sinn oder eben jetzt bis, warte mal, müssen wir jetzt mal rechnen, bis Ende 24 kannst du natürlich noch die Erklärungen abgeben bis 2020, ja, genau.
Genau.
Also 2021, 22, 23 könntest du natürlich alles schön zusammen machen und das ist ja dann sehr effizient, ja. Und man bekommt ja sogar Zinsen vom Finanzamt.
Ja, aber nicht mehr so viel wie früher. Früher hat man ja 6% bekommen. Das war schön, gerade in der Nullzinszeit oder Niedrigzinszeit, da war das sehr ertragsreich. Mittlerweile bekommt man leider nur noch 1,8%. Da bekommt man mittlerweile auf jedem Tagesgeld mehr.
Mhm.
Also wegen den Zinsen, die später abgeben, das lohnt sich mittlerweile nicht mehr.
Das stimmt, ja. Und die Zinsen beginnen natürlich erst ab dem 15. Monat, ja. Also wenn man jetzt eben wartet mit seinen Steuererklärungen wegen den 1,8%, wenn man jetzt vielleicht sagt, die reichen einem oder man hat es einfach vergessen, dann beginnen diese 1,8% Zinsen trotzdem erst ab dem 15. Monat. Das wäre jetzt beispielsweise, wenn man für 2020 noch Zinsen bekommt, kriegt man die erst ab April 2022 für die 2020er Steuererstattung. Also so richtig schön ist das jetzt auch nicht als Gestaltungsmodell, wie du das schon angesprochen hast, also wegen der Verzinsung, die Steuernachforderung aufzuschieben, ja.
Ja, das heißt, gebt die Steuererklärung ab. Das würde ich jetzt mal so, oder hast du noch was? Sonst würde ich das mal als Schlusswort stehen lassen.
Naja, ich hätte dich vielleicht nochmal gefragt, du hast ja gerade gesagt, mit Elster geht das ganz gut. Ich bin jetzt natürlich hier in meinem, ich bin ja verwöhnt, ja, durch mein Dativ, ja. Ich mache ja hier so 2, 3 Klicks und dann ist die Sache ja schon erledigt.
Mal bei der Dativ so verwöhnt ist, haben wir den gestellt.
Also das war jetzt auch Ironie off, ja, Klammer auf, Klammer zu. Das hat schon auch so seine Tücken, das Programm, aber man ist natürlich so ein Thema, wenn man da gut gewohnt ist, dann geht das halt mit dem. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, muss ich ehrlich sagen, Steuererklärung irgendwie mit Elster machen, das würde mich verrückt machen. Aber du sagst, das ist mit Elster eigentlich ganz okay.
Ja, ich finde, es geht schon. Es gibt ja auch diese Ausfüllhilfen, so die kleinen Fragezeichen, die man anklicken kann. Ich finde, einfacher geht es einfach mit einer App. Ja, ich will jetzt hier keine nennen, weil sonst muss ich ja wieder Werbung einblenden. Aber mittlerweile sind die Apps echt gut und eine App, ja, wie gesagt, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber die kann jetzt mittlerweile sogar Vermietung und Verpachtung. Also die sind mittlerweile echt gut, kostet natürlich was, irgendwie, keine Ahnung, 40 Euro beispielsweise. Aber das ist schon weniger, sage ich mal, Kopfschmerz, wie wenn man das jetzt über Elster macht. Wie gesagt, also wer es nicht selber machen will, kann ja zum Steuerberater, Steuerberaterin, einem Lohnsteuerhilfeverein gehen, da wird es nochmal verlängert oder das dann eben noch spontan mit der App machen. Mit Elster geht es auch, ich finde, so schlimm ist es gar nicht. Es hat mir heute ein Follower, der beim Finanzamt ist, geschrieben, mach's lieber bei Elster, das, was da über die Apps reinkommt, das können wir irgendwie nicht so gut verarbeiten, weiß ich jetzt nicht, ob das auf flächendeckend so stimmt und ich habe viele positive Rückmeldungen was Steuer-Apps angeht, insbesondere wenn man jetzt keine großen Besonderheiten hat. Klar, ich gehe natürlich nicht, wenn ich jetzt irgendwie noch einen Gewerbebetrieb habe, dann brauche ich und kann das auch nicht über die App machen. Aber wenn ich jetzt, sei mal, ein paar Kapitaleinkünfte habe, ein paar Werbungskosten im Job, da kann ich das guten Gewissens mit einer App oder auch mit Elster machen.
Ja, ich glaube, man sollte schon auf eine etablierte App dann auch gehen, die vielleicht schon länger am Markt ist. Ja. Weil da gab es ja zum Beispiel auch diesen Fall hier Express-Steuer. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo dann eben da in den Steuererklärungen über die App dann noch, ich glaube, das waren irgendwelche Sonderausgaben oder so. Also da wurden dann allen Steuerpflichtigen empfohlen, noch irgendwas geltend zu machen, was eigentlich so gar nicht zulässig ist. Und da wurde ja dann mal schnell über die Steuerfahndung das ganze Thema dann auch mit dieser App dann beerdigt. Also ich glaube, da ist man auch gut beraten, eine App sich auszuwählen, die eben ein gewisses Renommee schon hat.
Ja. Genau, zum Beispiel die ich seit 4 Jahren ununterbrochen bewerbe, findet man auf meinem Profil. Genau, ja, super, da haben wir doch mal alles, was so relevant ist über die Steuererklärung 2023 abgehandelt. Ja, also ich glaube, da mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, was so wahnsinnig relevant ist. Also setzt euch dran. Ja. Wenn ihr den Podcast zu spät hört, dann probiert vielleicht einen Antrag auf Fristverlängerung zu stellen oder einen Steuerberater, eine Steuerberaterin zu Rate zu ziehen. Ansonsten, Christian.
Ich hätte vielleicht noch einen Tipp.
Oh, ja, gerne.
Also das relativ frisch, weil nochmal wegen, weil das passt gerade ganz gut. Du hast gesagt, wenn man zu spät dran ist, ja, dann gibt es ja eigentlich relativ schnell dann auch diesen Verspätungszuschlag. Ja, da gab es auch nochmal eine Gesetzesänderung, dass eigentlich jetzt im Gesetz steht, wenn zu spät, dann sofort Verspätungszuschlag. Also diese 25 Euro im Monat mindestens als Zuschlag, einfach nur, weil man eben zu spät war. Und das war früher so, dass man halt immer, das lag sehr stark im Ermessen des Finanzamts, ob die jetzt einen Verspätungszuschlag erheben oder nicht. Und dann wurde, ich keine Ahnung, das ist bestimmt schon 4, 5 Jahre her, ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut, der Paragraph dieser 152 AO wurde dann nochmal verschärft, dass man jetzt gesagt, okay, eigentlich ist es klar, wenn es zu spät ist, dann müssen schon ganz wichtige Gründe vorliegen, warum man jetzt eben das verspätet abgibt. Und da war eigentlich so ein bisschen ein kleiner Aufschrei, auch unter den Steuerberatern, die dann gesagt haben, naja, toll, das bringt ja jetzt gar nichts mehr mit den Fristverlängerungsanträgen. Oder ich glaube auch so von der Finanzverwaltung wurde halt zurückgespielt, na, ihr braucht gar keine Fristverlängerungsanträge mehr stellen, weil wir müssen das eh jetzt nach dem neuen Gesetz ablehnen. Und da ist aber so ein bisschen meine Erfahrung, dass eigentlich, wenn man jetzt das tatsächlich mal nicht schafft, warum auch immer, dass man trotzdem noch den Fristverlängerungsantrag stellen kann und dass dann so ein gewisses Stillschweigen ist. Ja, Finanzamt reagiert nicht drauf und man gibt es dann einfach später ab und es passiert auch nichts mit dem Verspätungszuschlag. Also ich glaube, das klappt dann doch manchmal noch ganz gut. Und jetzt ist relativ frisch ein Urteil vom Finanzgericht Münster nochmal gekommen, die auch nochmal gesagt haben, na Moment mal, wenn auch mit diesem neuen, wie gesagt, verschärften Paragraphen, wenn es jetzt so ist, dass ihr zu spät abgebt und ihr seid zwar zur Einkommensteuererklärung verpflichtet und es ergibt sich aber eine Erstattung, dann wäre es ja dann doch irgendwie vermessen, da immer noch einen Verspätungszuschlag drauf zu hauen, weil das der Staat konnte ja eigentlich länger mit dem Geld arbeiten und man hat zwar zu spät abgegeben, aber eigentlich ist der Staat ja gar nicht geschädigt, weil das Schlimmste, was jetzt passiert ist, ist eben, dass er das Geld, die Steuererstattung später zurückzahlen muss. Da muss das Finanzamt schon echt dann sich gut überlegen, einen Verspätungszuschlag zu erheben. Das, mal schauen, ob das dann auch beim BFH noch landet. Das ist, glaube ich, noch nicht klar. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen, wenn man mal so einen Verspätungszuschlag bekommen hat, dass man dann vielleicht sich nochmal überlegt, wenn ich eine Erstattung bekommen habe, ob ich das wirklich so hinnehme oder ob ich da vielleicht nochmal gegen vorgehe. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, den ich gerade ganz, ganz aktuell noch mit nennen wollte.
Sehr gut, ja, wunderbar. Also, dann schnell noch die Folge allen Freunden und Bekannten schicken.
Ja?
Genau. Genau. Und dann hört man sich nächste Woche wieder, Christian.
So machen wir das, ja. Mach's gut, Dankeschön, ja. Ciao, ciao.
Ja, du auch. Danke dir. Ciao, ciao.